Ich möchte noch mal mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass wir das so hören durften, wie Menschen dir vertrauen und wirklich so ganz bewusst in die Nachfolge treten, auch in den Gehorsam gehen, Herr, dir nachfolgen wollen, bis in die Taufe hinein. Danke, dass du gut bist und dass du uns rettest. Herr Jesus, und ich bete auch jetzt, dass dein Wort unser Herz berührt und dass du unser Herz aufschließt und dass da jetzt Raum ist für dich und für deine Gegenwart. Amen. Ich habe das eben noch vergessen zu erwähnen. Wenn noch jemand Fragen an die beiden hat, dann dürft ihr euch gerne an die Taufbegleiter wenden oder sie direkt ansprechen. Fragen werden sicherlich geklärt. Wir sind bei dem Thema Versöhnung. Die beiden haben erzählt, sie sind versöhnt mit Gott. Wir selber haben das, ja, immer wieder kommen wir an diesen Punkt, das zu erleben und zu erfahren und immer wieder neu auch zu durchdenken. Ich bin versöhnt mit Gott. Und er hat uns versöhnt durch seinen Sohn Jesus Christus. Für das, was er am Kreuz von Golgatha getan hat, was wir bald feiern werden an Ostern. Das ist die Grundlage aller Versöhnung. Und im zweiten Korintherbrief, der uns jetzt schon einige Wochen so beschäftigt hat, da heißt es dann im zweiten Korintherbrief 5, Kapitel 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, in Jesus Christus, die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ich finde, das ist eine großartige Zusammenfassung der Botschaft des Evangeliums, quasi in einen Satz reingepackt. Es wird ausgesagt, dass Gott seinem Sohn Jesus Christus all unser Versagen, all unsere Schuld, all unsere Sünde, all unsere Zielverfehlung, nämlich dem Ziel, das Gott für unser Leben hatte, nicht zu genügen, alle das auf unseren Herrn gelegt hat. Auf ihn legt. Und als Richter hat Gott seinen Sohn, seinen eigenen Sohn Christus, schuldig gesprochen und ihn an unserer Stelle für unsere Schuld verurteilt. Im ersten Petrusbrief wird das nochmal pointiert zusammengefasst, im ersten Petrus 2 in den Versen 22 bis 24. Er, also Jesus, von Jesus hier die Rede, er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellt es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe, auf das Holz, an das Kreuz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, sind wir heil geworden. Und Jesus tat das, damit wir in ihm die Gerechtigkeit werden, die vor Gott gilt, die Bestand hat, die es aushält, vor Gott zu kommen. Und Gott hat Christus nicht nur unsere Sünde und unser Versagen auferlegt, er hat uns gleichzeitig die vollkommene Gerechtigkeit Christi, die er hatte, die Christus selber hatte, weil er eigentlich ja zu Unrecht am Kreuz war, weil er ja keine eigene Schuld auf sich geladen hat. Und diese Gerechtigkeit, die Jesus da hatte, die legt Gott jetzt auf uns. Und so stehen wir vor Gott als Gerechte. Das heißt, Gott rechnet dir und mir jetzt die Gerechtigkeit seines Sohnes zu. Und so sieht er dich. Er sieht dich nicht als den Sünder, als den Versager, als den wir uns manchmal so sehen mit all unseren Mängeln, sondern er sieht uns an als Gerechte, als Gerechtgemachte. Wunderbar. Durch Christus werden wir frei. Frei von allem, was uns von Gott trennt. Frei von aller Sünde, von aller Schuld, die uns sonst bei Gott anklagen würde. Wenn wir dieser Botschaft des Evangeliums Glauben schenken, wenn wir sie annehmen, wenn wir sagen, ja, Jesus, das will ich haben, das hast du für mich getan und ich möchte, dass das in meinem Leben eine Rolle spielt, so wie wir das auch hier bei unseren Täuflingen gehört haben, dass sie gesagt haben, ja, Jesus Christus, du sollst mein Herr und Heiland werden. Sie haben ihm ihr Leben übergeben. Wenn wir diese Botschaft annehmen, ihr Glauben, ihr Vertrauen, dann werden wir in Christus zu einem neuen Menschen. Geschaffen, geschöpft, von Gott gemacht. Wir nennen das wiedergeboren zu sein. Wiedergeboren zu einer reinen und heiligen Neuschöpfung Gottes. Und so sieht uns Gott. Das bedeutet es, versöhnt mit Gott zu sein. Das ist das, was wir immer wieder auch so uns vor Augen halten wollen, dass wir versöhnt sind durch Christus mit Gott. Und daraus, aus dieser Tatsache, aus dieser Grundlage heraus, entsteht ja dann unser Auftrag. Entsteht ja dann, dass diese Versöhnung weitergetragen wird durch uns. Dass wir einen Versöhnungsauftrag kriegen. Und da haben wir ja die letzten Male auch ganz deutlich und ausführlich darüber gesprochen, was das bedeutet. Botschafter zu werden an Christi Stadt. Ehrenhafte Aufgabe zu bekommen. Eine Berufung als Botschafter an Christi Stadt. Das Versöhnungsangebot Gottes durch Christus zu den Menschen in unser Umfeld hinzutragen, es weiterzugeben. Und diesen Versöhnungsauftrag umzusetzen, das ist letztlich die Kernkompetenz, die wir als Gemeinde haben. Das ist das, was uns als Gemeinde auszeichnen sollte. Diese Botschaft der Versöhnung durch Christus weiterzutragen. Das ist die Kompetenz, die wir haben als eine Gemeinde von wiedergeborenen Menschen. Und ich glaube, das ist uns deutlich geworden, dass das unsere Verantwortung ist. Und wenn wir nochmal unser Bild hier vorne sehen, dann sehen wir das, was das bedeutet. Rauszufahren, in den Menschen zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Das bedeutet nichts anderes, als in die Stürme des Lebens hinauszugehen, in den Alltagssituationen des Lebens hinauszugehen und einzuladen, komm in dieses Rettungsboot. Habt ihr den schon mal da vorne gesehen, der da ganz links außen im Wasser da rumplanscht? Ich stelle mir das nicht gemütlich vor bei dem Wetter. Vielleicht sind die Temperaturen ähnlich, wie wir sie jetzt gerade haben. Aha, du machst den Deckel runter. Was glaubt ihr, was das für einer ist, der kleine Mensch da? Ist das jemand, der gerettet werden soll oder ist das ein Retter? Ich höre nichts. Ein Retter. Seid ihr alle der Meinung, es ist ein Retter? Ja, glaube ich auch. Genau, das ist einer, der ist quasi aus dem Boot raus und soll eigentlich zu den Menschen gehen, die da wirklich in Seenot sind und soll ihnen helfen, dass sie an Bord genommen werden können, dass sie letztendlich diese Rettung in Anspruch nehmen können. Der da im Wasser, das ist der, der ganz konkret den Versöhnungsauftrag ausführt, quasi an vorderster Front. Und das Boot, das wir sehen, das ist die Gemeinde, die die Basis bildet, damit unser Auftrag auch zum Ziel kommt und Menschen wirklich als Gerettete, als mit Gott Versöhnte, sicher an Bord, sicher in eine Gemeinde, sicher in das Reich Gottes kommen. Und wenn ihr da reinguckt, in dieses Bötchen da, wo diese Fenster sind, diese drei, wenn man genau hinguckt, sieht man, da sitzen auch Leute drin, die vielleicht schon aufgenommen wurden, die da hineingekommen sind. Für den, der im Wasser ist, ergibt sich nur ein einziges Problem. Der ist ausgebildet, der kann schwimmen, der weiß, dass er auch wieder rausgefischt wird. Aber eins ist ganz wichtig. Der Retter im Wasser, der muss störungsfrei mit dem Retter auf dem Boot, der das Boot steuert, zusammenarbeiten. Die müssen zusammen harmonieren. Die müssen wirklich zusammen eine Einheit bilden. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Sonst wird das sehr gefährlich, die ganze Aktion. Der darf nicht die kleinste Störung zwischen ihrer Kommunikation und ihrem Zusammenwirken sein. Sie müssen sich blind vertrauen und blind verstehen. Genau an diesem sensiblen Punkt des Zusammenspiels der verschiedenen Retter, der verschiedenen Botschafter an Christi Stadt, da möchte ich heute mit meiner letzten Predigt aus der Reihe Versöhnung anknüpfen. Genau an diese Stelle. Das sind unsere Beziehungen. Und die brauchen Heilung. Die müssen funktionieren. Sonst wird das Ganze eine ziemlich abenteuerliche Geschichte, die nicht funktioniert. An diesem sensiblen Thema der Beziehungen untereinander, da entscheidet es sich häufig, ob dieses Rettungsteam funktioniert oder auch nicht. Am Zustand der Beziehungen wird deutlich, wie gut eine Gemeinde, wie gut ein Rettungsteam, wie gut eine Familie oder so weiter, wie die miteinander harmonieren. Wie die Qualität des Zusammenseins wirklich ist. Es entscheidet sich an der Qualität der Beziehungen. Und ich glaube, an diesem sensiblen Punkt der Beziehung möchte Jesus Qualität schaffen. Vielleicht sogar eine neue Qualität schaffen. Er möchte versöhnte Beziehungen schaffen. Beziehungen, die geheilt sind. Die ungestört sind. Beziehungen, die es ermöglichen, dass wir uneingeschränkt unserem Auftrag entsprechen können. Er möchte versöhnte Beziehungen, die eine Qualität des Miteinanders hervorbringen, die dem Himmel entsprechen. Er möchte eigentlich, dass wir in der Gemeinde Beziehungen leben, die nicht anders sind, als wie sie im Himmel wären. Von dieser Qualität. So geheilt, so gut. Diese Art von Beziehungen, geheilte Beziehungen, sind für unser geistliches Leben und unsere geistliche Gesundheit und manchmal bis in das Körperliche hinein wesentliche Voraussetzungen. Angegriffene und zerbrochene Beziehungen, die wirken dagegen wie Gift. Der Epheserbrief, Paulus drückt das im Kapitel 4 dann so aus. Weg also mit aller Verbitterung, weg mit allem Aufbrausen, mit Zorn und jeder Art von Beleidigung. Schreit einander nicht an. Legt jede feindselige Gesinnung ab. Das ist das, was Jesus möchte. Und er möchte, dass mein Leben so bewegt wird von ihm, dass alle Bitterstoffe, alle Bitterkeit in meinem Leben raus muss, entweicht. Und mein Leben für andere genießbar wird. Besonders so in Beziehung zu anderen Menschen erleben wir das immer wieder, wie sich Bitterkeit, wie sich Groll, wie sich Ärger auf den Nächsten so in unser Leben immer wieder einschleichen will. Das ist eine angefochtene Geschichte. Wir erleben das immer wieder, bittere Gedanken, dass das so irgendwo so die Atmosphäre zwischen den Menschen einfach vergiftet. Das kann in meiner Familie so sein. Kennt ihr das? Mann, der schon wieder. Das kann bei Angehörigen der Familie Gottes sein, in der Gemeinde. Unter Brüdern und Schwestern. Das kann unsere Beziehungen zu Nachbarn betreffen oder anderen Menschen in meiner Stadt oder zu Kollegen am Arbeitsplatz. Immer wieder kann es passieren, dass sich da Bitterkeit aufbaut. Und Bitterkeit in unserem Leben, das ist eine gefährliche Sache. Das ist eine Sache, unter der wir leiden, nicht nur wir selber, sondern auch unser Umfeld. Und jeder von euch kennt auch Menschen, die wirklich richtig bitter geworden sind. Mit denen hat man nicht gerne zu tun. Da macht man meistens einen Bogen drum, damit man da nicht irgendwie in die Gefahrenzone hineinkommt. Und dann nicht von dieser Bitterkeit letztlich auch mitgerissen wird. Bitterkeit fängt meistens in kleinen Sachen an. Es ist ja schon wieder 5 Minuten zu spät gekommen. Und ich habe doch gesagt, er soll pünktlich sein. Jetzt hat er schon wieder so merkwürdig geguckt. Was hat er nur? Das sind oft so ganze Kleinigkeiten. Oder Wir erleben das, dass man zu jemandem kommt und der irgendwie unfreundlich ist, so ein bisschen barsch, brüsk einen abblitzen lässt oder so. Und sofort geht das los. Was fällt dem ein? Kann der nur? Der hat mich nicht wirklich wahrgenommen. Der ist doch, also überhaupt, kennt ihr das? Ja, ne? Das sind ja nur so kleine Beispiele. Aber das geht ganz schnell, dass wir so ablehnende Gedanken haben und die einfach zulassen und einfach laufen lassen. Und wenn du den das nächste Mal siehst, gehst du schon so auf ihn zu, du warst letztes Mal, du bist zu spät gekommen. Oh Mann, das wird nie was mit uns. Das wird nie, dass du mal pünktlich kommst. Und dann kommt dann so eins zum anderen. Und es wird immer schlimmer und immer heftiger. Und man entzweit sich immer weiter. Oft genug sammeln wir in unseren Beziehungen solche Kleinigkeiten, bis dann auf einmal eine richtige Mauer zwischen uns steht. Und man sich aus dem Weg geht, Kontakt vermeidet, nichts mehr miteinander redet, jedenfalls nichts Wesentliches mehr. Man kann eben nicht mehr miteinander. Und oft genug sind solche Situationen einfach unausgesprochen. Die lässt man einfach so laufen. Wenn die beiden das, der auf dem Schiff und der im Wasser, so eine Situation haben, dann wird es für beide gefährlich. Dann wird es für beide unangenehm, wenn die sich nicht mehr wirklich miteinander verlassen können und nicht mehr aufeinander wissen, was der andere denkt, wie der andere handelt, was der andere tun soll. Ich möchte heute Morgen von einem Mann in der Bibel reden, der allen Grund hatte, gegen seine Familienangehörigen wirklich bitter zu sein. Ich möchte von jemandem reden, den ihr sicherlich alle kennt als Bibelleser, der aber, ja, der einen anderen Weg eingeschlagen ist. Und das ist ihm zum Segen geworden. Und davon möchte ich uns berichten. Es ist Josef. Kennt ihr Josef? Der Sohn des Jakobs. Josef war ein Junge, der von seinem Vater so ein bisschen, wie soll ich sagen, bevorzugt wurde. Er hat ein schönes Kleid gekriegt, ein schönes Gewand. Er war ein bisschen besser gekleidet. Der Vater hat immer gehört, was er macht. Und Josef hat das so ein bisschen ausgenutzt und hat gesagt, guck mal, deine anderen Kinder, die sind nicht ganz so toll wie ich. Die machen das ein bisschen schlechter wie ich. Guck mal, aber ich habe das toll gemacht. Und der Vater ist da voll drauf abgefahren. Und die anderen Brüder, die anderen Geschwister haben dann gemerkt, dieser Josef, das ist ein eitler Fratz. Der braucht eine Lektion. Und dem muss man mal irgendwie deutlich machen, dass er so nicht geht. Und was er sich da rausnimmt, geht schon gar nicht. Und die haben sich dann so schön miteinander aufgeregt über ihn. Und dann kam er, sollte nach ihnen gucken, wieder mit seinem schönen Gewand. Und dann haben sie gesagt, so, und jetzt ist er dran. Jetzt reicht's. Die Mauer der Bitterkeit war jetzt schön weit oben. Und dann haben sie überlegt, jetzt machen wir ihn fertig. Einer von den Brüdern hat noch so ein bisschen gedacht, naja, so ganz so hart können wir nicht sein, ihn wirklich da niedermachen und tot machen. Das geht dann doch nicht, das geht zu weit. Also ja, aber erstmal in so eine Zisterne rein und dann mal gucken, was man machen kann. Und dann kam dann irgendwann so die Idee, Sklavenhändler, den können wir verkaufen. Und dann passiert nicht viel, er bleibt wenigstens am Leben und wir sind ihn los. Also haben sie ihn weggeschickt. Könnt ihr euch vorstellen, wie das ist? Für Josef, der da nichts ahnen kommt und plötzlich in so eine Situation reinkommt, als der Geliebte seines Vaters und dann verkauft irgendwo in eine ganz ungewisse Zukunft. Der hätte Grund gehabt zu sagen, meine Brüder, mit denen bin ich fertig. Mit denen bin ich richtig fertig. Wenn jemals ein Mensch Grund gehabt hätte, verbittert mit anderen Menschen fertig zu sein, dann wäre es dieser Josef. Aber Josef ging einen anderen Weg. Er ging den Weg, dass er Bitterkeit in seinem Leben nicht zuließ und seinen Brüdern vergab. Und ich möchte zwei Stellen aus 1. Mose uns kurz lesen, die uns so wirklich hineinnehmen in die Gedanken und in die Haltung Josefs. Einmal aus Kapitel 45, 1. Mose 45, die Verse 1 bis 7 und dann drei Kapitel weiter, so noch einige Verse aus Kapitel 50. Da konnte Josef nicht länger an sich halten. Also es ist die Situation, dass er mit seinen Brüdern wieder zusammenkommt. Da konnte Josef nicht länger an sich halten vor allen, die um ihn herstanden, und er rief: Lasst jedermann von mir herausgehen. Und stand kein Mensch bei ihm, als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte. Und er weinte laut, dass es die Ägypter und das Haus des Pharao hörten, und sprach zu seinen Brüdern: Ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten nicht antworten. So erschraken sie sich vor seinem Angesicht. Er aber sprach zu seinen Brüdern: Tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu, und er sprach: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn es sind nur 2 Jahre, dass Hungersnot im Lande ist. Und sind noch 5 Jahre, dass weder Pflügen noch Ernten sein wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Und nun, genau, bis dahin. Und ich lese noch einige Verse aus Kapitel 50, die Verse 17 bis 21. So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern. Also als die ganze Geschichte soweit sich dem Ende zuneigt und Josef davor steht, letztlich selber zu sterben, da kommen seine Brüder nochmal und wollen das irgendwie nochmal klären, dass ihre Situation, dass nicht noch am Ende dann doch noch irgendwie Rache geübt wird oder sowas. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir ihm angetan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Josef hat anders reagiert, nicht aus Bitterkeit. Das Erste, was wir in diesem kurzen Abriss, man müsste diese ganze Geschichte lesen, um das wirklich zu verstehen. Und ich mache euch Mut, lest das mal in 1. Mose. Die ganze Geschichte um Josef herum, die ist wirklich beeindruckend. Und was das Erste, was man da drin einfach mal merkt, diese Spannungen, die da zwischen den Brüdern war, die ja im Grunde genommen noch gar nicht so wirklich wussten, was da auf sie zukommt. Die Brüder, die Josef letztendlich besuchen kommen und letztendlich ihr eigenes Leben retten wollen, weil sie in der Hungersnot waren und sich dort Nahrungsmittel und so weiter erhofft haben. Da sind Spannungen. Obwohl sie das noch gar nicht auf Josef projizieren können, obwohl sie noch gar nicht Josef erkannt haben. Das sind einfach Spannungen. Als irgendwas schief geht, und in dieser Geschichte wird das ja schön beschrieben, dass sie von Josef da so ein silbernes Gefäß ins Reisegepäck bekommen und sie so in die Situation kommen, das haben sie sich zu Unrecht genommen und sagen: Komm sofort das schlechte Gewissen. Und jetzt werden wir bestraft. Und jetzt wird es passieren, weil... Und dann sagen sie wörtlich, weil sie damals den Josef so was angetan haben. Die hatten ein schlechtes Gewissen. Wenn Beziehungen kaputt gehen, gibt das immer Spannungen auch in andere Situationen, in andere Lebenssituationen hinein. Man kommt immer wieder an den Punkt, da ist was ungeklärt, da habe ich noch Schuld. Da kommst du immer wieder dran und da steht immer auch in anderen Situationen, wo es eng wird, immer wieder dazwischen. Und auch bei Josef war das nicht anders. Der konnte das nicht ertragen, dass die plötzlich da sind. Er ist quasi seine ganze Selbstsicherheit, die er da aufgebaut hat als zweiter Mann im Staate, die ist dann von ihm gefallen. Er konnte es nicht mehr ertragen, dass da seine Brüder waren, dass sie ihn noch nicht erkannten. Und das ist sicherlich auch alles wieder hochgekommen, was er da erlebt hat. Und da heißt es, er weinte. Und er schickte alle, die bei ihm waren, weg, dass das keiner mitkriegte. Auch er war nicht frei. Unbereinigte Beziehungen verursachen Spannungen. Du brauchst nicht denken, dass du damit fertig bist, nur dadurch, dass du es ignorierst und irgendwo unter den Teppich gekehrt hast. Das poppt irgendwo wieder hoch. Und es war eine ständige Quelle von Spannungen und Gewissensbissen. Heilung an den Beziehungen lösen diese Spannungen. Heilung an der Beziehung, an den Menschen, die ihm Böses taten, lösen die Spannungen bei ihm, bei Josef und bei seinen Brüdern letztlich. Und das ist auch für uns wichtig. Warum es so wichtig ist, Beziehungen zu klären. Das Zweite, was ich in dieser Geschichte entdecke, ist, wenn Beziehungen bereinigt werden, da wird geweint. Interessant, dass Josef weinte. An zwei verschiedenen Stellen wird uns das berichtet, dass er eine große emotionale Anteilnahme hatte an der ganzen Geschichte. Wenn Beziehungen zerbrochen sind oder zerbrechen oder wir verletzt werden, das tut weh. Das ist nicht einfach mal so, wo man so drüber gehen kann. Das sind so Dinge, die einem wehtun. Das bringt Tränen. Das bringt Leid. Und interessant, da war so eine lange Zeit dazwischen. Und trotzdem, in dem Moment, wo er mit der Situation wieder konfrontiert kommt, bricht dieses Leid wieder raus. Deshalb ist es so wichtig, Beziehungen heilen zu lassen, damit dieser Schmerz heil werden kann. Sonst geht dieser Schmerz immer wieder mit dir mit. Und wenn sich Menschen versöhnen, ist das oft so, das erlebe ich in der Seelsorge immer wieder, das geht meistens nicht ohne Tränen aus, weil da viel Schmerz ist. Und dieser Schmerz, den möchte Gott heilen. Diesen Schmerz möchte Jesus heilen durch die Versöhnung, die wir durch Gott haben und die wir untereinander weitertragen können. Dass dieser Schmerz in uns nicht mehr sein braucht und geheilt wird. Und wenn Versöhnung geschieht, nicht nur hier im Kopf, sondern auch in unserem Herzen, emotional, dann geschieht wirklich Heilung. Und das hat oft mit Tränen zu tun. Zerbrochene Beziehungen schmerzen. Und der lange Schmerz braucht irgendwo ein Auslassventil. Da, wo wir in der Versöhnung hineinfinden, dann wird dieser Schmerz, kommt heraus. In der Regel dadurch, dass Menschen weinen. Lässt du den da drin, passiert genau das Gegenteil. Der kommt aber auch raus. Aber nicht in Traurigkeit, sondern der kommt an einer anderen Stelle. Als Bitterkeit, als Ärger, als Zorn. Und du wirst merken, je mehr Bitterkeit in dir ist, je größere Bitterkeit du in dir lässt, je schneller wirst du zornig, je aggressiver wirst du. Du kennst dich manchmal selber nicht wieder. Das hat damit zu tun. Es ist besser, über den Schmerz zu weinen, als bitter zu werden. Wenn ich so diese Geschichte sehe mit Josef und seinen Brüdern, dann merke ich auch, da war auch ein ganz schönes Erschrecken drin. Die Brüder waren völlig erschüttert, was da passiert ist. Seine Brüder konnten ihm nicht antworten. So erschraken sie, heißt es dort. Das kann sein. Wenn Menschen anfangen, offen miteinander zu reden, sich offen ihre Beziehungen miteinander zu klären, da kommen manchmal Dinge raus, die uns erschrecken. Bin ich wirklich so, wie mich der andere sieht? Also diese Dinge, das gehört dazu. Und das ist auch nicht schlimm, das zuzulassen. Man wird mit Dingen konfrontiert, die man nie für möglich gehalten hätte. Wenn plötzlich der andere einem offen ausspricht, was sie über den anderen denken. Erschrecken wir nicht. Das gehört dazu. Das darf man aushalten, weil es zur Heilung dient. Die Tränen und das Erschrecken sind die Wehen der Heilung. Wo Beziehungen bereinigt werden, da macht man Schritte aufeinander. Josef und seine Brüder mussten aufeinander zugehen. Tretet doch her zu mir. Ein paar kleine Worte, die jedoch Bedeutung haben. Diese Schritte aufeinander zuzumachen, die sind oft so schwer, ihr Lieben. Aber sie sind wichtig, dass wir sie aufeinander zumachen. Am liebsten wäre es mir, wenn ich mit jemandem ein Problem habe, ich sehe den gar nicht. Ist mir das Beste. Nein, ist es nicht, weil dann kommt ja die Bitterkeit. Das Beste ist, wenn ich mit jemandem ein Problem habe, genau auf ihn zuzugehen. Zu sagen, hey, wir müssen reden. Das ist das Beste. Und in der Gemeinde ist es das Allerwichtigste. Wenn die zwei nicht miteinander können, müssen die aufeinander zugehen, weil sie ihren Auftrag sonst nicht mehr wahrnehmen können. Und auch für uns als Gemeinden ist es wichtig, oder in Familien oder in Ehepartnerschaften, es ist wichtig, aufeinander zuzugehen. Und bitte, warte nicht, bis der andere kommt. Geh du. Bitte Gott um die Kraft, den ersten Schritt zu gehen. Das ist ein kleiner Schritt, aber gehen. Josef geht auf seine Brüder zu und er bittet, tretet her zu mir. Wo gibt es in deinem Leben einen Menschen, auf den du zugehen solltest? Mach das heute. Wenn Beziehungen bereinigt werden, dann gibt man den Zorn, den Ärger und die Wut preis. Bei Josef sehe ich das. Er hat die Reife, in dem ganzen Zerbruch dennoch Gottes gutes Handeln zu sehen und zu entdecken. Das ist Reife, wenn man sagt, die Angelegenheit, die zwischen uns vorgefallen ist, hat Gott zum Guten verwendet. Gott hat damit etwas vorgehabt. Und das ist mir eine große Hilfe zu sehen in diesen Konflikten, in diesen Beziehungsschwierigkeiten, in denen ich stecke. Hieraus kann Gott was Tolles machen. Hier komme ich weiter, hier reife ich, hier wachse ich. Und wenn Beziehungen bereinigt werden, sehe ich auch in dieser Geschichte mit Josef, dann passiert auch noch das Handeln Gottes, kommt da hinein. Josef sagt, Gott hat mich hierher gesandt zu einer großen Errettung. Wo Menschen vor Gott und voreinander ihre Beziehungen bereinigen, geschieht nicht nur Heil zwischen den betreffenden Personen, sondern es geschieht auch Heilsames in Beziehung zum lebendigen Gott. Und in meinem Umfeld passiert da auch immer ganz viel. Nicht nur die Beziehung zum Nächsten wird heil, auch die Beziehung zu Gott. Weil eins ist, und das dürfen wir nicht vergessen, wenn ich mit jemandem im Streit liege und das da drin lasse, habe ich auch ein Problem mit Gott. Meine Beziehung zu Gott wird auch heil und neu, wenn ich mich mit meinem Nächsten versöhne. Weil, wo Versöhnung geschieht, muss immer Gott beteiligt werden. Man braucht nicht nur die Vergebung zueinander, sondern auch die Vergebung Jesu für die eigene Schuld. Und wo Vergebung praktiziert wird, muss das Kreuz Jesu zwischen Menschen gestellt werden. Ein Theologe sagt es so, unter der Vergebung Gottes werden wir wieder lernen, Gott zu lieben. Und Gott wird wieder beginnen, durch uns Gutes geschehen zu lassen. Von daher haben immer zwischenmenschliche Beziehungsprobleme nicht nur Auswirkungen aufeinander, sondern auch auf unsere Beziehung zu Gott. Ein doppelter Grund, sie wieder in Ordnung zu bringen. Versöhnung, die geschehen ist, lernen wir auch bei Josef. Er kennt in menschlich bösen Absichten Gottes gutes Handeln. Ihr gedachtet, das Böse mit mir zu tun, aber Gott sagt es gut. Josef erkennt in dem Verlauf eine segenreiche Sendung Gottes. Das Vergangene wird bewältigt in dem Vertrauen, dass Gott auch Böses zum Guten wenden kann. Und zuletzt die Versöhnung, die geschehen ist, verändert die Umgangsform. In einer Gemeinde spürst du sofort, wie Geschwister miteinander reden, wie ihre Beziehung zueinander ist. Ob da was unterm Teppich brodelt oder nicht. Versöhnung redet mit dem anderen freundlich. Versöhnung tröstet einander. Wenn der Raum da ist, einander freundlich zu begegnen, offen zu begegnen, tröstlich zu begegnen, an dem Ergehen des anderen wirklich Anteil zu nehmen, dann sind die Beziehungen in Ordnung. Fällt dir das ganz schwer, an dem anderen Anteil zu nehmen, an dem Ergehen, dann sind die Beziehungen in der Regel kaputt. Und das möchte Gott heilen. Ich glaube, und damit komme ich zum Schluss, Gott möchte, dass wir in geheilten Beziehungen leben, weil es wichtig ist. Wichtig für uns selber, damit wir wachsen können im Glauben, damit wir reifen können, damit unsere geistliche Gesundheit erhalten bleibt. Gott möchte, dass wir in versöhnten Beziehungen untereinander leben, damit den Auftrag, den Gott uns gibt, dass die miteinander harmonieren können, das geht nur in heilen, gesunden Beziehungen. Gott möchte, dass wir in heilen und gesunden Beziehungen leben, damit wir mit ihm ganz eng verbunden bleiben. Weil zerstörte oder angegriffene Beziehungen ergeben in der Rückkopplung auch immer ein Problem mit unserem Herrn. Wir verlieren den Segen. Und ich möchte uns zum Schluss ermutigen. Versöhnt euch untereinander. Ich werde immer wieder darüber mal reden, weil das immer wieder mal wieder Thema wird in uns. Dass wir untereinander versöhnt sind. Seid ihr in euren Familien versöhnt? Seid ihr in euren Ehen versöhnt? Seid ihr mit euren Geschwistern in der Gemeinde versöhnt? Seid ihr mit Gott versöhnt? Lass der Bitterkeit keinen Raum. Die soll sich nicht in dein Herz hineinbohren. Nur wenn wir in versöhnten Beziehungen leben, dann können wir dem Versöhnungsauftrag Gottes gerecht werden. Heute ist der Tag von Josef zu lernen und kaputte Beziehungen unter die heilende Kraft Jesu bringen. Es liegt an uns, was wir draus machen. Amen. Ich denke, es ist schön, wenn wir jetzt noch mal ein Lied von unserem Chor Cantamus hören und danach möchte ich mit uns beten.